Gut, ihr Lieben, wir haben jetzt im Hauskreis das Thema Offenbarung. Und nach der Offenbarung wollte ich anfangen aus dem Römerbrief. Und deshalb würde ich heute schon damit anfangen, mit der neuen Predigt- und Hauskreisreihe Römerbrief. Und deshalb werde ich Römer 1, die Verse 1 bis 7, erst einmal vorlesen. Dieser Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient und von ihm zum Apostel berufen worden ist. In Gottes Auftrag verkündigt er die rettende Botschaft. Gott hat sie in der Heiligen Schrift schon lange durch seine Propheten angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Als Mensch von Fleisch und Blut ist er ein Nachkomme König Davids. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er von den Toten auferweckt und so bestätigte Gott ihn als seinen Sohn. Ich habe seine Liebe erfahren und bin als sein Apostel beauftragt, in seinen Namen bei allen Völkern Menschen für Gott zu gewinnen, damit sie an ihm glauben und auf ihm hören. Auch euch hat Christus zum Glauben gerufen, ihr gehört jetzt zu ihm. Diesen Brief schreibe ich an alle in Rom, die von Gott geliebt und dazu berufen sind, ganz zu ihm zu gehören. Ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich bete mit uns. Jesus, von ganzem Herzen sagen wir dir Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir darin lesen dürfen und verstehen dürfen. Du siehst, Herr, wie wir uns beschäftigt haben mit der Offenbarung und wie viel einfach unverständlich geblieben ist. Nun bitte ich, dass du uns ganz neu hilfst, dein Wort durch diesen Römerbrief in unserem Herz hineinfallen zu lassen und Frucht für dich zu tragen. Ich möchte wirklich bitten, Herr, dass dein Wort viel, viel, viel Frucht bringt und dass wir es nicht nur verstehen, sondern wir auch das gehorchen. Gehorchen, was dein Wort sagt und in der Tat umsetzen, was dein Geist uns offenbart. Du bist gut, Herr. Amen. Dieses Buch, Römerbrief, ist für viele Theologen der entscheidende Brief überhaupt in dem Evangelium, in dem Neuen Testament. Man kann sagen, dass die ersten 5 Bücher im Neuen Testament, die 4 Evangelien plus Apostelgeschichte, waren die Bücher, die erzählt haben von Jesus und die Werken seiner Jüngern, wie Geschichten, wie ein Bericht von deren Taten und was sie gesagt haben. Dieses Brief allerdings ist der erste Lehrbrief. Ein Brief, in dem Paulus anfängt, theologisch, dogmatisch zu arbeiten. Indem er uns nicht nur Jesus zeigt, was er gesagt hat, sondern auch, was das für Bedeutungen das für uns in unser Leben so hat. Und nun schreibt Paulus an diese Gemeinde, in dem er vermutlich vorher nie gewesen ist. Erst später reist er dann nach Rom auf seine 3. Missionsreise nach der Gefangenschaft. Und dort schreibt er jetzt hier an diese Menschen. Menschen, die er nicht persönlich erstmal begegnet ist, wo er nicht persönlich zuerst gepredigt hat. Und die Leute haben dann Ja zu Jesus gesagt, wie Galatien, wie Ephesus, wie Korinther. Sondern hier baut er dort, wo andere Leute schon vorher gesät hat. Und diesen Brief von Paulus ist an den Menschen dort in Rom, die Gott lieben, die dazu berufen sind, ganz zu Gott zu gehören. Die erste gute Botschaft, was ich sagen darf, ist: Gott liebt dich. Also haben wir das wirklich nicht nur Kopf, sondern auch herzensmäßig verstanden? Gott liebt dich. Mehr als deine Mutter oder Vater oder Ehemann oder Ehefrau jemals tun könnte. Gott liebt dich. Er hat dich gewollt, geschaffen und auch begleitet dein Leben lang bis heute. Hat dich kein einziges Augenblick aus den Augen verloren. War immer bei dir, in all dem, was schlecht gelaufen ist, wie all dem, was gut gelaufen ist. Gott liebt dich. Gott liebt dich nicht, weil du etwas getan hast. Gott liebt dich nicht, weil du irgendwie seine Liebe verdient hast, sondern Gott liebt dich ganz alleine, weil er sich dazu beschlossen hat. Gott sagt, mein Kind, ich liebe dich. Ich liebe dich, weil du mein Kind bist, weil ich dich lieben will. Und häufig lieben wir uns selbst nicht mal. Und in dem Moment kommt Gott hinein und sagt, mein Kind, ich liebe dich trotzdem. Denn meine Agape-Liebe, meine göttliche Liebe ist bedingungslos. Nicht abhängig von dem, was wir tun, gar nicht abhängig von dem, was wir uns so fühlen, sondern es ist Liebe, weil Gott Liebe ist. Und deshalb gehören wir nun zu Gott. Wir sind Eigentum Gottes. Wir sind jetzt seine Kinder geworden. Ich will nicht sagen, dass wir seine Sklaven geworden sind. Aber Gott hat uns aus der Sklaverei, der Finsternis, des Teufels herausgeholt und uns hineingepflanzt in seine Familie. Wir sind nun Bürger seines Reiches geworden und wir gehören zu ihm. Gott hat seine Hand um uns herum. Lässt nur so viel zu, wie wir überhaupt aushalten können. Und er ist immer da. Paulus hat das hier ganz am Anfang auch in diesem Brief sagen wollen. Diesen Brief schreibe ich an alle in Rom, die von Gott geliebt und dazu berufen sind, ganz zu ihm gehören. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott. Gnade. Man könnte auch sagen Vergebung. Ich wünsche euch, dass ihr miteinander umgeht mit Gnade, gnädig, barmherzig. Ich möchte gerne, dass ihr Gottes Frieden spürt. Ein Shalom. Ein innerer wie auch äußerer Zufriedenheit mit dem, was Gott uns schenkt, trotz Umstände um uns herum. Das ist Frieden. Das ist das, was Paulus hier diesen Menschen wünscht. Und natürlich, das ist das, was ich uns auch wünsche. Paulus sagt am Anfang, dass er ein Apostel ist. Diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient und von ihm zum Apostel berufen worden ist. Apostel muss man nicht einer von den ersten 12 Jüngern sein. Apostel bedeutet nichts anderes als ein Botschafter. Er war ein Botschafter Gottes, ein Gesandter, in dessen Auftrag er unterwegs war. Und deshalb sagte er, in Gottes Auftrag verkündige ich diese rettende Botschaft. Eine rettende Botschaft, dass Gott in dieser heiligen Schrift, in dem Alten Testament, schon lange durch seine Propheten angekündigt hat. Und wenn wir im Alten Testament lesen, merken wir immer wieder neu, wie häufig alles auf Jesus hin zeigt. Wie wir jetzt diese Worte lesen und sagen, ah, Jesus, ah, der Messias, der gekommen ist, ah, Christus. Denn es ist die Botschaft von Gottes Sohn Jesus Christus. als Mensch aus Fleisch und Blut und dennoch Gott. Er ist ein Nachkommen Königs Davids. Diese Herrschaft vom König David geht weiter. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er von den Toten auferweckt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Warum? Warum musste Jesus von den Toten wieder auferstehen? Interessant, aber ich saß Donnerstag am Tisch und da waren wir zu viert aus Englischstudenten und meine neue Chefin sagte, wir haben heute im Unterricht über Himmelfahrt gesprochen. Denn sie wusste gar nicht, was Himmelfahrt ist. Also sie ist Engländerin, 50 Jahre alt, hat nichts am Hut mit der Kirche und sie sagte, Himmelfahrt habe ich nie verstanden. Und ich sagte, verstehst du es jetzt? Und sie sagte, ein bisschen. Aber ich dachte immer, und das hat sich so gesagt, ich dachte, mit Ostern sei Jesus schon auferstanden und zum Himmel gegangen. Das hat sie gedacht. Ja, Jesus Christus steht von den Toten auf und war sofort oben im Himmel. Und dann fragte sie, aber heute habe ich gelernt, dass Jesus erst 40 Tage später irgendwie nach oben ging. Was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Wieso 40 Tage denn dazwischen? Und ich sagte, das ist ganz einfach. Er hat auch natürlich seine Jünger gelehrt und viel Zeit mit denen verbracht und denen auch zugerüstet für den Dienst, was sie nachher tun werden. Ah, sagte sie. Und was ist denn danach, dieses Pfingsten, 10 Tage später? Ich sage, ja, da kommt der Heilige Geist, da fängt die Gemeinde ihre Geburtsstunde. Verstehe ich nicht. Jesus steht auf, geht zum Himmel, irgendwas anderes kommt wieder runter, ganz schön viel auf und ab, sagte sie. Und ich sagte, ja, aber nicht ganz so viel. Sie hat absolut keinen blassen Schimmer von dieser Botschaft von Jesus Christus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde Jesus von den Toten auferweckt und so bestätigte Gott ihm, als seinen Sohn. Stell mal vor, Jesus wäre gestorben und wäre im Grab geblieben. Das ist nicht Gott. Stell mal vor, Jesus wäre gestorben, Gott hätte ihn auferweckt und er wäre sofort oben im Himmel, ohne dass jemand ihn gesehen hat. Wiederum wäre das kein Beweis für irgendjemand. Da kann man sagen, oh, dann hat man doch diese Leichnam noch geklaut. Aber Jesus, wie wir lesen können in 1. Korinther, ist mehrere hundert Menschen erschienen zwischen der Zeit von seiner Auferstehung, Ostersonntag, und seiner Himmelfahrt 40 Tage später. Und diese Menschen, die ihn gesehen haben, waren damals die lebendigen Zeugen, die sagten, ja, auch ich habe ihn gesehen. Paulus nicht. Paulus noch nicht. Der war ein großer Verfechter von den Juden und jetzt Christenjuden Verfolgung. Er wollte diese Sekte ausrotten. Und immer wieder holte er sich Papiere, immer wieder holte er dann andere Menschen, die glaubten jetzt an diese neue Sekte und schmiss sie im Gefängnis, um diese Menschen zu verfolgen. Und erst auf dem Weg nach Damaskus ist Jesus ihm erschienen. Aber Paulus hat eine radikale Verwandlung erlebt. Ich lese ein paar Verse weiter. Vers 8 sagt, zunächst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus dafür, dass man von eurem Glauben überall in der Welt nur Gutes hört. Und wie oft ich an euch denke, dafür ist Gott mein Zeuge. Ich diene ihm von ganzem Herzen, indem ich die rettende Botschaft von seinem Sohn verkünde. Gott weiß auch, dass ich im Gebet immer und immer wieder darum bitte, endlich nun einmal besuchen zu können, wenn es sein Wille ist. Denn ich möchte euch sehr gerne persönlich kennenlernen und euer Glauben stärken, indem ich etwas von dem weitergebe, was mir Gottes Geist geschenkt hat. Aber auch ihr wurde mir würde mir neuen Mut geben, so würden wir uns alle in unserem gemeinsamen Glauben gegenseitig ermuntern. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, liebe Brüder und Schwestern, wie oft ich schon zu euch kommen wollte. Bis jetzt war das nicht möglich. Nur allzu gern würde ich euch, auch bei euch wie beim anderen Volkern, Menschen für Christus gewinnen. Denn ich fühle mich allen verpflichtet, ob sie nun eine hohe Kultur haben oder nicht, ob sie gebildet oder ungebildet sind. Soweit es an mir liegt, möchte ich auch bei euch in Rom die rettende Botschaft verkünden. Rom war damals, zur Zeit von Jesus, natürlich die Hauptstadt Nummer 1 auf diesem ganzen Planet. Also die ganze bekannte Welt von damals, das war diese Region, der am meisten Einfluss hat. Also heute haben wir noch niemals etwas, was so ähnlich ist. Man könnte sagen, wie New York City mal war, bevor China ganz groß wurde oder bevor Japan ganz groß wurde. Man könnte sagen, vielleicht wie für uns Hamburg ist aus dieser ganzen Region. Aber es war die Weltstadt Nummer 1. Und dort gab es natürlich auch Christen. Und diese Christen haben natürlich auch Einfluss gehabt. Erst später lesen wir davon, wie die Christen auch verfolgt wurden. Und wie wir wissen, auch im Kolosseum, denn dort aus Show geschlachtet worden. Aber hier zu diesem Zeitpunkt waren die Christen für ihren Glauben bekannt. Und Paulus dankt Gott dafür. Wie oft danken wir Gott für die Christen um uns herum? Ob es die Gemeinden sind in Berlin oder Hamburg, ob es die Gemeinden sind in anderen Städten um uns herum, vielleicht nur in Wacken. Wo danken wir Gott, dass es Menschen gibt, die an ihn glauben? Und wir beten dafür, für diese Menschen. Paulus hat ein einziges große Anliegen. Er möchte diese rettende Botschaft von Jesus Christus, von seinem Sohn überall verkünden. Das ist das, wofür sein Herz schlägt. Gib mir die Gelegenheit und ich werde von Jesus berichten. Gib mir die Möglichkeit, mit jemandem zu reden, egal ob es ein Gefängnisaufseher ist, ob es ein entlaufender Sklave ist, ob es ein König ist oder ganz normale Philosophen, die auf der Straße mit anderen diskutieren wollen. Mit all diesen Menschen hat Paulus zu tun gehabt und all diese unterschiedlichen Menschen haben den Weg zu Christus gefunden. Paulus verbrachte viel Zeit im Gebet. Und Gebet ist so wichtig. Und auch das, was er hier tut, immer wieder, ob zu Hause oder hier im Heim, ist so wichtig, zu beten, für anderen Fürbitte zu tun. Und Paulus hat nicht nur Briefe geschrieben, die wir bis heute hin noch lesen, sondern er hat auch viel, viel Zeit im Gebet verbracht. Aber interessant ist es, dass sein Gebet nicht immer erhört wurde. Er betete, Herr, lass mich nach Rom hinkommen. Lass mich bitte nach Italien hinkommen, um dort das Evangelium zu predigen. Aber Gott hat gesagt, nee, noch nicht. Noch nicht. Als er endlich hinkommt, ist er sogar Gefangene. Das hat er sich bestimmt nicht so ausgedacht. Und dennoch war das für ihn Gottes Weg. Manchmal braucht es ganz lange, bis Gott dieses Gebet, was wir haben, auch tatsächlich erfüllt. Manchmal tut er das gar nicht, weil es noch niemals gut für uns oder andere wäre. Und manchmal erhört er dieses Gebet auf ganz, ganz unterschiedliche Weisen. Wir haben das oder das uns vorgestellt und Gott gibt uns das oder das. Aber trotzdem ist das gut, ist das dienlich, ist das erbaulich für uns und die Menschen um uns herum. Paulus wollte anderen Christen kennenlernen. Er sagte, aber auch ihr würdet mir neuen Mut geben, so würden wir alle in unserem gemeinsamen Glauben gegenseitig ermuntern. Es ist gut, mit anderen Christen von anderen Gemeinden und anderen Orten Austausch zu haben. Wo das irgendwie möglich ist, sollte man das wahrnehmen können, um mit anderen Christen zusammenzukommen. Denn das baut auf, das macht Mut und das hilft uns hier ganz neu, unsere Hoffnung zu haben und zu finden. Eine letzte Satz, eine letzte Gedanke, Vers 16, 17. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Sie ist eine Kraft, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Schämen wir uns für die rettende Botschaft von Jesus? Wahrscheinlich nicht. Wenn jemand uns fragt, Mensch, glaubst du an Jesus? Werden die meisten im Raum sagen, ja. Und du sollst auch. Und das ist auch gut so. Denn diese Botschaft ist das, was für uns Kraft ist. Sie ist eine Kraft Gottes. Das ist interessant. Glaube, auch mein Glaube, manchmal ist ganz groß und hell. Und manchmal schrumpft sich schon und wird klein. Nicht auslöschend, aber klein. Und das Interessante ist, dass mein Glaube meistens dadurch wächst, indem ich mit anderen zusammenkomme. Da werde ich positiv angesteckt. Und gerade wenn es mir nicht geistlich gut geht, ist das Beste, was ich tun kann, ist mit anderen Christen zusammenkommen, denen es gut geht. Wo ich ermutigt, ermuntert, herausgefordert werde. Wo ich merke, dass vielleicht bei mir nichts klappt, aber bei denen ist Gott mächtig am Wirken. Und da bekomme ich ganz neue Motivation. Denn die Botschaft von Jesus Christus ist eine Kraft, die befreit. Die befreit von all dem, was uns begrenzt. Und so oft sind das meine eigenen Glauben, Gedanken, die hindern. Ach, letztes Mal hat es nicht geklappt, dieses Mal wird es auch nicht klappen. Oh, gestern Abend hatte ich Schmerzen gehabt, heute Morgen habe ich immer noch Schmerzen. Oh, diese Person hat nicht angerufen und heute immer noch nicht angerufen. Aber unser Glaube ist eine Kraft, der wirklich Sachen freisetzen kann. Der uns befreien kann von diesen Einschränkungen, die wir uns selbst so häufig auferlegen. Wir können Gott bitten, Gott, schenk uns ganz neu heute Kraft. Kraft, Dinge zu ändern, die wir ändern können. Geduld, die Dinge nicht einfach hinzunehmen, die wir auch nicht ändern können. Aber auch Weisheit zwischen den beiden zu unterscheiden. Das wird immer wieder am Ende von fast jeder Sitzung der anonyme Alkoholiker gesagt. Und diese Weisheit ist so grundlegend wichtig. Wir dürfen Dinge durch die Kraft Gottes ändern. Gott sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird, gelöscht wird, bezahlt wurde, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Haben wir diese Gemeinschaft mit Gott? Morgens, nachmittags, abends, nachts, wenn wir nicht schlafen können. Ist Gott da für dich? Ich hoffe.
Dann bekommen wir immer mal ein schönes Lied in der Erinnerung.
Sehr schön.
Was wir vor 10 Jahren zuletzt mal gehört haben.
Zum Beispiel, ja. Denn du brauchst keinen besonderen Ort. Du brauchst keine besondere Zeit, denn Gott ist immer da. Er ist immer da und möchte immer mit dir Gemeinschaft haben. Er wartet auf uns, dass wir liebe Papi sagen, aber dass wir zu ihm hingehen und sagen, Herr, du siehst, wie schwach ich bin, wie ich nicht mehr kann. Jetzt musst du mich tragen, Herr. Und er tut das. Er tut das immer und immer und immer wieder. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. Jesus, du trägst mich. Nicht, weil ich für dich so viele Traktaten verteilt habe oder so viele gute Taten gemacht habe oder diese Person oder jene Person was Gutes gesagt hat, sondern weil du am Kreuz schon alles bezahlt hast. Die rettende Botschaft von Jesus ist, alles ist bezahlt. Und wir haben nur eine einzige Sache zu tun. Vertrauen. Vertrauen auf das, was schon geschehen ist. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Gott wird eines Tages zu uns sagen, mein Diener, mein Kind, gut gemacht. Ich habe dir wenig gegeben und das Wenige, was du hattest, hast du verwaltet und für mein Reich investiert. Hier, du wirst Großes noch bekommen. Wir werden und wir bekommen Gottes Anerkennung, nicht weil wir was leisten, sondern weil wir glauben, vertrauen, hoffen. Jesus Christus und das Werk am Kreuz ist vollbracht. Wir werden gleich miteinander Abendmahl feiern. Und ich möchte, dass wir neu darüber nachdenken. Was heißt das? Vertrauen. Vertrauen, wenn wir aus dem Kelch trinken, könnte bedeuten, ja, Herr, ich vertraue darauf, dass meine ganze Vergangenheit, alle meine Sünden tatsächlich ausgelöscht sind. Ich vertraue darauf, dass mein Name tatsächlich im Buch des Lammes steht und dass beim jüngsten Gericht ich keine Angst haben muss, denn ich bin dein Kind. Wenn wir das Brot essen und nehmen, dann dürfen wir nochmal neu sagen, ja, Herr, ich vertraue darauf, dass das, was am Kreuz geschehen ist, genug ist. Genug ist für meine Schuld, für meine Last, für meine Krankheit, für meine Sünden. Ich vertraue darauf, dass du mich tatsächlich liebst. Und deine Liebe ist bedingungslos. Denn du hast mich zuerst geliebt. Und du bist Liebe. Ich wünsche uns wirklich dieses Moment, dass wenn wir schmecken, dass wir wissen, das ist Gottes Liebe. Wenn wir aus dem Kelch trinken, dass wir merken, das ist Gottes Vergebung und seine Kraft, der uns ganz neu auch da begegnet. Denn das ist das, was Gott von uns möchte. Vertrauen. Dieses Glaubensgehorsam. Das heißt, ich halte daran fest, auch wenn ich es nicht sehe und vielleicht, wenn ich es noch niemals spüre. Aber dennoch ist es für mich und bleibt für mich wahr. Ich möchte mit uns beten.